Wichtig ist auch die Entscheidungen und Kompetenzen des lokalen Managements zu definieren und festzuschreiben und darüber hinausgehende Dinge dann, dass da ein Ansprechpartner in der Hauptverwaltung ist, das Führungsteam dann sofort ansprechen kann und der auch dann reagieren kann.
Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 67, Thomas Scholz. Doppelspitze in China gezielt aufbauen. Geschäftsführer Gustav Wolf, Suzhou. Thomas ist seit über 20 Jahren in China als Geschäftsführer deutscher und europäischer KMU tätig. Neben seiner Fähigkeit, produzierende Unternehmen rentabel und produktiv zu führen, zeichnet es ihn aus, dass er als charismatischer Manager von seinen chinesischen Mitarbeitern sehr respektiert und akzeptiert wird. Nach all den Jahren baut er nun die Führungsebene so um, damit die Firma Gustav Wolf Suzhou nach seinem verdienten Ruhestand in 2023 weiterhin stabil laufen kann. Ich freue mich sehr, heute Thomas bei uns zu haben. Thomas, danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Xiaolong, dass wir heute zu einem Gespräch zusammenfinden. Und ich freue mich natürlich, dass ich meine Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, auch mit anderen Zuhörern dann teilen kann.
Wir haben heute wirklich ein sehr aktuelles, aber auch sehr relevantes Thema. Zwei Tage vor unserem Gespräch am Donnerstag habe ich eine Unterhaltung mit zwei Deutschlands-Geschäftsführer von einem großen Mittelständler. Es geht um ihre chinesische Vertriebsgesellschaft. Der ehemalige Geschäftsführer hat die Firma verlassen und die Firma ist jetzt von einem Vertriebsführungsteam geführt. Und Sie fragen mich, wie wir die Top-Position besetzen sollen in der Zukunft. Also total relevantes Thema wahrscheinlich für viele mittelständische Unternehmen, die in China erfolgreich ihr Geschäft führen wollen. Wir wollen heute anhand von einer Gesprächsfaden unseres Thema behandeln. Ich denke, das wird sehr wertvoll sein für die Zuhörer. Und den Zuhörern sind vielleicht auch sehr viele Entscheider für Ihr China-Geschäft. Wir werden über die Trends sprechen im chinesischen Markt und wir werden die strategische Überlegung behandeln zur Besetzung Personal für die Top-Positionen und wir werden die Konzeption für so eine Führungsstruktur in der Zukunft sprechen, am Ende aber auch für die Umsetzung ein paar Empfehlungen von Thomas an die Zuhörer. Also Thomas, wir sind schon bei dem Thema so ganz am Anfang unserer Sendung. Wenn das jetzt so relevant ist für die deutsche KMU, die Führungsposition neu zu besetzen oder anders zu gestalten, was ist der Grund? Wie hat China so weit verändert für deutschen Manager?
Ja, Xiaolong, aus meiner Sicht, ich bin jetzt, wie gesagt, über 20 Jahre in China und China hat sich gravierend entwickelt und verändert. Wie ich gekommen bin hier in China, da haben wir etwas vorgefunden, dass eigentlich Unternehmen eigentlich kein Führungsteam, kein Manager vor Ort haben finden können. Deswegen sind also vor 20 Jahren eine ganze Menge Experts eigentlich entsandt worden, die Unternehmen hier in China vertreten haben. So, und mittlerweile ist es aber auch so, dass sich der Markt dahingehend verändert hat. Wir haben sehr viele, ich sage einfach mal, Ausbildungskapazitäten geschaffen. Sehr viele Universitäten aus aller Welt sind hier in China, die Universitäten in China unterstützen. Es werden zum Beispiel MBAs-Programme angeboten in China und somit ist die Entwicklung, die Personalentwicklung und das fachliche Wissen der Chinesen und der chinesischen Manager eine ganz andere wie vor 20 Jahren. So, das heißt also Ausbildung, Unterstützung, das hat sich gravierend geändert und bis zum heutigen Tag. Ein zweiter Punkt ist, dass die Veränderungen auch seitens der Regierung. Man hat jetzt mehr Potenzial, mehr Wissenspotenzial, sprich chinesische Manager zur Verfügung in China. Und von daher geht die Regierung auch da so ein bisschen vor, dass man sagt, du kannst auch als Unternehmen einen chinesischen Manager hier in China finden. Du brauchst nicht unbedingt jemanden, der von außerhalb kommt. Das führt zu Restriktionen. Wir sehen das in den letzten Jahren, dass weniger Visas ausgeteilt worden sind, weniger Arbeitsvisas oder Arbeitspermits erstellt worden sind und dass wirklich die Unternehmen nur noch Manager entsenden können, wenn es wirklich nachweislich darum geht, dass diese Position nicht von einem, sag ich mal, lokalen Mitarbeiter, von einem lokalen Manager ausgeführt werden kann.
Wenn das die Außenrahmenbedingungen und Veränderungen der Rahmenbedingungen sind, was ist für ein Unternehmen wie Gustav Wolf oder ein anderes Mittelstandsunternehmen wichtiger strategische Überlegungen, wenn man für die Zukunft sein eigenes Führungsteam umplant?
Ja, ich glaube, die Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass wie setze ich meine Führungsspitze zukünftig auf? Gehe ich mit einem Expat weiter? Gehe ich mit einem Local-Expat oder mache ich eine Local-Local-Position? Diese ist eine strategische Ausrichtung eines Unternehmens, die natürlich bestimmte Voraussetzungen hat. Wenn ich internationales Geschäft habe zum Beispiel, ja, Schwerpunkt ist Ausland, dann werde ich sicherlich im Moment noch etwas Schwierigkeiten haben, einen chinesischen Manager zu finden, der das umfangreich auch bedienen kann. So, die meisten Unternehmen sind aber hier in China, um das chinesische Geschäft oder beziehungsweise das Asia-Pacific-Geschäft voranzutreiben. Und da ist es natürlich neben den sprachlichen Kenntnissen natürlich auch die kulturelle Einstellung und der Vorteil, den die Lokalmanager haben, diese die kulturellen Dinge besser einschätzen zu können, wie vielleicht jetzt Ausländer. Ich möchte sagen, dass lokale Experts, wie ich zum Beispiel über 20 Jahre im asiatischen Bereich tätig bin, sicherlich, wir kennen uns auch aus, wie sage ich mal, die Kultur funktioniert und ich sage einfach mal ganz einfach, wie die Chinesen ticken. Von daher fällt es Experts, die ganz frisch kommen, die also bisher noch keine Erfahrung im Landesinneren oder mit den Chinesen hatten, denen fällt es natürlich wesentlich schwieriger, sich darauf einzustellen, mit diesen kulturellen Unterschieden umzugehen. So, und aus diesen Gründen, denke ich mal, ist es wichtig, dass die Unternehmen sich die Frage stellen müssen, wie stelle ich mein Unternehmen in der Führung auf? Wir sehen, dass eigentlich viele Unternehmen nach wie vor noch, ich sage einfach, konventionell aufgestellt sind. Das heißt also, Expats, die entsandt worden sind. Insbesondere bei den Großen ist das so. Bei Siemens, Bosch und so weiter, wie sie heißen. Da ist es etwas anders. Da ist es so, dass eigentlich Mitarbeiter entsandt werden für 3, 4, 5 Jahre max. Und dann gehen sie irgendwo wieder zurück ins Feld, irgendwo in ein anderes Land oder zurück nach Deutschland. So, von daher ist die Situation etwas anders zu bewerten. Da ist aber auch, muss man sagen, die Bindung der Mitarbeiter zum Unternehmen, das heißt der chinesische Mitarbeiter zum Unternehmen, eine andere, weil halt der von der Größe her des Unternehmens da ein anderes Beziehungsverhalten ist. Bei kleineren Unternehmen, wie bei uns oder bei mir zum Beispiel, ist es anders. Wir sind 120 Mitarbeiter. Ich kenne praktisch jeden Einzelnen. Das heißt also, hier ist das Beziehungsgeflecht schon etwas anders. Da muss man halt dann schon schauen, wie wenn ich eine Umtausch oder eine Veränderung vornehme, welche Konsequenzen das unter Umständen für das Unternehmen hat. So, deswegen ist es wichtig für das Unternehmen, auch jetzt insbesondere, wenn man jetzt auf meinen Fall schaut, wenn ich ausscheide im nächsten Jahr, wie sieht dann die Strategie aus fürs Unternehmen? Wie wird jetzt die Führungsspitze für unser Unternehmen in Zukunft dann aussehen? So, und da, wie gesagt, kommen von den Trends her schon so ein bisschen, ja, in die Richtung eigentlich lokales Management zu platzieren.
Wie wichtig spielt in diese strategische Überlegung, lokale Management zu platzieren, auch die Kostenfaktor?
Von den Kosten, denke ich mal, abgesehen, sicherlich, wenn man sich die Gehälter anschaut, dann gibt es da kaum noch große Unterschiede zwischen chinesischem Management und sag ich mal, Expats. Ob Local Expats oder Expats vom Outside, da nimmt sich nicht allzu viel. Unterschiede gibt es sicherlich dann im Bonus und in den Incentives. Hier müssen Unternehmen oder da sind die Dinge doch schon gravierend unterschiedlich. Je nach, ja, ich sage einfach mal Bedürfnissen und werden diese Incentives angepasst. Bei den ausländischen Managern ist sehr oftmals, wie gesagt, die Entsendung und dann die Familie, die mitgeht. Das sind dann zum Teil Kinder mit Schulen verbunden. Das heißt also, hier wird das Unternehmen entsprechende Kosten übernehmen. Ob das jetzt auch mit Dienstfahrzeug, Wohnung und. Da sehen die Pakete der Expats etwas anders aus und damit auch die Kosten. Das sind Dinge, die bei den lokalen Managern im Moment nicht anfallen. Aber auch hier muss man sagen, die Attraktivität eines Unternehmens spielt hier eine Rolle. Wenn ich zum Beispiel ein Brand habe, wie jetzt Bosch oder Siemens oder VW, dann lässt sich eigentlich unter diesem Namen schon relativ leicht Mitarbeiter rekrutieren. So, und für unser Unternehmen, wir sind in der Wald- und Wiesenindustrie tätig, um das mal so zu formulieren. Wir haben zwar Sicherheitsprodukte, die sehr wichtig sind, weil Aufzug zur Eile, wenn da irgendwas ist, dann kann das schwerwiegende Folgen haben. Aber das Produkt an sich ist nicht so attraktiv, dass es wirklich Mitarbeiter anzieht. So, von daher ist also wichtig, hier entsprechende Motivationselemente zu finden, dass Mitarbeiter auch bereit sind, zum Unternehmen zu kommen und im Weiteren, aber auch beim Unternehmen, wenn man sie hat, zu bleiben. So, und von daher sehen dann wahrscheinlich dann die auch Intensive-Pakete etwas anders aus. Und dann ist die Frage wirklich, spare ich dann Kosten? Ja, weil ich muss eigentlich etwas mehr tun in diesen Paketen, um auch dann die Manager entsprechend langfristiger zu halten.
Da gibt es noch mal einen letzten Aspekt von der strategischen Überlegungen. Wie wichtig ist zu verstehen, welche Funktion oder welche Wertschöpfung ich in China habe, als ein Aspekt zu entscheiden, ob ich lokale oder internationale Führungskraft einsetze?
Ja, ich hatte es ja kurz schon erwähnt, dass wichtig ist von der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, wie werde ich in Zukunft meine Ziele hier in China oder in Asien-Pazifik-Raum weiter ausbauen. So, und hier haben wir auch über die Jahre eine Veränderung. Wir haben gesehen, dass wir zunächst einmal ganz zu Beginn in China Produkte verlagert haben, die dann für den Markt oder im Markt verkauft wurden. Heute ist die Situation anders. Viele Unternehmen haben heute ihre R&D, ihre Entwicklungsabteilung in China, weil nur in China kann man für Produkte für den chinesischen Markt entwickeln. Das ist meine Meinung, ja, weil die Chinesen kennen ihren Markt, die kennen die Bedürfnisse der chinesischen Kunden, die wir als Ausländer oftmals doch falsch einschätzen. Ich gebe vielleicht ein Beispiel, dass wir sind als Deutsche, wir sind da immer so, dass wir sagen, wir sind hundertprozentig, wir müssen das Beste haben und das ist es. Im Vergleich jetzt zu den, sag ich mal, Asiaten, jetzt nicht unbedingt nur den Chinesen, ist es so, dass man sagt, okay, ich muss eine Funktion haben, damit ich das, was ich möchte, erfüllt wird. Zum Beispiel nehmen wir mal eine Stanzmaschine. Ja, so, wir haben eine Stanzmaschine in Deutschland, die alles kann. Ja, die kann also vertikal, horizontal und hast du nicht gesehen. So, die Chinesen haben eine Stanze, da geht es auf und zu. So,
ja, reicht.
Ja, reicht, ja. Für viele Dinge reicht das. So, und was haben wir als Deutsche gemacht? Wir haben gesagt, okay, mit unseren Maschinen, die alles können, die sind sehr teuer, da verkaufen wir auch nur ein paar. Ja, und die kann alles, aber das ist nicht die Masse. So, was haben wir dann gemacht? Ja, wir haben eigentlich dann gesagt, okay, wir haben ein Grundmodell, das specken wir ab. Das kann auch auf und zu, aber wir machen andere Komponenten noch dabei, damit wir wieder aufrüsten können, um dann wirklich diese Supermaschine dann wieder zu haben. So, der Fehler dabei ist, dass die Schnittstellen für diese Aufrüstung so teuer sind, dass eigentlich die Grundmaschine wieder zu teuer ist gegenüber den sag ich mal, lokalen Maschinen. So, also, auch wieder nicht. Und diese Denke, ja, ist relativ schwierig, davon loszukommen oder sich davon zu lösen im deutschen Engineering, in der deutschen Denke. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, dass das hier in China anders ist. Die Chinesen gehen an die Themen anders ran und die Maschinen werden trotz funktionaler Möglichkeiten günstiger hergestellt.
Das heißt, wenn man bestimmte Funktionen bewusst lokal ausbauen und aufbauen möchte, ist die Auswahl chinesischer Manager für die Top-Management-Funktion eigentlich keine passive Entscheidung, sondern eher eine aktive Entscheidung, um bestimmte Vorteile zu gewinnen und sogar Impulse nicht nur für den chinesischen Markt zu bekommen, sondern auch, ich kenne auch andere Beispiele, dass man in China Produkte entwickelt wird für den globalen Markt. Und zwar nicht für den High-End-Markt, aber für den normalen Preisklasse kann man ja durchaus ein Produkt in China entwickeln und dann für die Welt. Das ist dann eine zusätzliche Chance dann, ne?
Ja, also wie gesagt, ich habe in Malaysia habe ich ein Unternehmen gesehen, da standen 100 chinesische Maschinen und 2 deutsche.
Ja,
ja. So, ja, so jetzt kann man sagen, okay, wir haben 2 Maschinen verkauft, prima.
Ja, ich denke, das ist ein abendfüllendes Thema und wir würden in dem Personalthema nochmal einen Schritt weitergehen in die Konzeption, wenn man die strategische Aspekte hinter einem hat und geht in die konkrete Gestaltung der zukünftigen Führungsstruktur und auch Besetzung der Position sozusagen in dem Schritt ist. Und wir haben schon in der Titel so ein bisschen kämpferisch Doppelspitze strategischer Aufbau und so schon genannt. Es gibt einfach einen Widerspruch. Nach chinesischer Tradition, Kultur, wissen wir alle, große Führer. Es gibt einfach ein allgemein anerkannte Kenntnis, dass man in China mit einem Führer besser fährt, viel effizienter. Und du sagtest, lieber ein Führungsteam. Bei dir später in Gustav Wolf ist dein favoriertes Konzept. Und was hast du dabei gedacht?
Ja, also was habe ich mir dabei gedacht? Sicherlich hast du recht. Nach wie vor ist eine Ein-Mann-Führung traditionell das bevorzugte System, um das mal so zu formulieren. Und ich denke mal auch, das ist für viele deutsche Unternehmen oder ausländische Unternehmen ebenso. Warum sehe ich das etwas anders? Bei Großunternehmen, ich hatte es vorhin angesprochen, ist das die Beziehung zu dem General Manager und der unteren Ebene und den Mitarbeitern im Workshop eine ganz andere. Ja, da wird der Manager ausgetauscht nach einigen Jahren und da ist es nicht so wichtig. Aber es ist wichtig, das untere Management, also unter dem GM, ich sage einfach mal, es ist das mittlere Management, um das mal so zu sagen, ist wichtig. Weil das ist das Bezugsmanagement für alle, die operativ tätig sind. Ja, so, und das wechselt in der Regel nicht. So, und Wie sieht es jetzt aus bei einem Unternehmen, wie jetzt, in dem ich tätig bin? Da ist das Beziehungsgeflecht zu einem Manager wie mir ein anderes. Ja, ich kenne mehr oder weniger jeden Einzelnen bis runter zur Putzfrau. Ja, so, und von daher ist hier ein Beziehungsgeflecht, wo die Mitarbeiter ganz genau sagen, okay, den kenne ich, ich weiß, wie der funktioniert, und da bin ich mit einverstanden, ich fühle mich wohl. Und die sich nicht wohlfühlen, die sind natürlich, die wissen, Unternehmen auch verlassen. So, die Situation ist nur so, dass jetzt in meinem Fall ich überlegen muss, wenn die Mitarbeiter sich an den Herrn Scholz von der Beziehung her doch sehr, sehr stark angelehnt haben, was passiert, wenn der weg ist? So, und in der Regel ist es so, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn der Manager mit diesem Beziehungsgeflecht aus oder geht, dann gehen auch viele Chinesen. Weil die sagen, wenn ein Neuer kommt, der hat neue Ideen, der hat neue Dinge, das ist wie eine neue Firma. So, und das ist gerade das, was vielleicht einem Kleinunternehmen schon sehr, sag ich mal, sehr wehtun kann, wenn plötzlich das mittlere Management das Unternehmen verlässt, ja, und dann im Prinzip muss es wieder von vorn anfangen, von null beginnen. Mhm. So, daher ist meine Überlegung, man kann sicherlich einen Nachfolger frühzeitig einsetzen, wie in meinem Fall. Aber das birgt immer noch auch die Möglichkeit, dass es trotzdem, dass Mitarbeiter dann das Unternehmen verlassen werden. So, deswegen ist meine Strategie jetzt, dass ich sage, ich habe langfristig oder ich sag mal mittelfristig bereits Mitarbeiter in meinem Team, die ich weiterentwickle. Weil ganz wichtig, und hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn man sich den Markt anschaut und wenn man sich verschiedene HR-Surveys anguckt, dann ist nicht nur das Thema Gehalt oder Bonus ein Thema. Ein ganz wichtiges Thema, dem sich die Unternehmen stellen müssen, ist die Karriereplanung. Das heißt also, viele Führungsmanager, chinesische Führungsmanager, erwarten eigentlich eine Karriereplanung des Unternehmens, in welchen Möglichkeiten sie haben, welche Aufstiegschancen sie haben. Und da natürlich auch damit verbunden natürlich einhergehend ist, dass sie auch ihr Gehalt und ihren Bonus steigern können und ihr Incentive-Paket steigern können. So, und wenn man das weiß und man macht diese Karriereplanung für diese Manager möglich, dann ist es nicht so, dass ich dann sage, okay, wir haben jetzt einen Führungswechsel oder ich verlasse das Unternehmen und dann kommt jemand von draußen. So, was ist dann diese Karriereplanung noch wert? So, und deswegen habe ich frühzeitig begonnen, entsprechende Mitarbeiter heranzubilden, auszubilden, die jetzt, ein Second in Command. Ja, das heißt, wenn einer ausfällt, dass dann in diese Position geschlüpft werden kann. So, und so habe ich viele Positionen in meinem Unternehmen jetzt ausgerichtet, dass wenn zum Beispiel auch ein Manager geht, ja, ich jemanden habe, Second in Command, den ich dann in diese Position bringen kann. Und ich mich frei mache von, dass ich von außerhalb jemanden reinbringen muss und ich weiß nicht, wie dieser Manager entsprechend funktioniert. Kann man ihm vertrauen? Welche Erfahrung hat er? Und kann er das Unternehmen bereichern und so weiter. Sicherlich gilt das nicht für alles. Man muss auch sehen, dass von außen neue Ideen und ich sag mal frische Ideen natürlich auch ihren Preis oder ihren Wert haben. Aber nach wie vor wichtig ist zunächst einmal, dass das Unternehmen in seiner Funktion weiter besteht und nicht beeinträchtigt wird. So, und ich denke mal, das ist wichtig, dass man diese Karriereplanung mit seinen Mitarbeitern bespricht und ich sag mal Schlüsselpersonen hier ausbildet und heranbildet und ihnen dann auch nachher die Chance gibt, in diese Position zu kommen. Mhm. Und das habe ich vorbereitet und das werde ich jetzt an zwei Positionen auch umsetzen. Ich werde also unser Produktionsleiter dazu ja, befördern, das befähigen, dass er zukünftig einen CEO stellen kann im Unternehmen. So, das Gleiche auch für die Finanzen. So, und damit habe ich dann im Prinzip nicht mehr eine Spitze, sondern ich habe dann eine Zwei- oder Dreier-Spitze. Ich schalte also im Prinzip jetzt den Top-Level aus. Ich nehme also den Manager heraus, ja, also meine Person, und ersetze dann die Führung in, ich sage einfach mal, in ein Dreigestirn. Ja. Und ich denke, der Vorteil ist einmal, dass die Aufgaben, ich sehe es ja auch bei mir, ich bin verantwortlich für im Prinzip den gesamten Bereich. Ich bin für Produktion, für Vertrieb und verantwortlich. Und man kann sich wirklich nicht allen Aufgaben im gleichen Maße involvieren. Ja, man muss im Prinzip auch wieder drunter delegieren. Man muss Mitarbeiter haben, die in ihren Bereichen dann funktionieren. So, und das ist im Prinzip nichts anderes, dass ich jetzt diese Ebene wegnehme und die nächste Ebene anhebe. Und die muss dann so aufgebaut sein, dass Technik ein eigenständiger Bereich ist, der sich konzentrieren kann auf Produktion, auf Weiterentwicklung. Dann der andere Bereich ist der Finance-Bereich. Der kann sich konzentrieren auf Weiterentwicklung und Kosten und. Und dann haben wir noch den anderen, der den Commercial-Bereich und den Vertrieb darstellt. Mhm. So, und das denke ich, das ist eine Dreiteilung, wo diese Manager ja, eigenständige Bereiche haben, verantwortliche Bereiche haben und diese strategisch und operativ dann auch entwickeln können.
Also, wenn ich jetzt zusammenfassen würde, das sind ja zwei Hauptgründe, die du erwähnt hast. Das eine ist, Dreierspitze hat einen Vorteil in Richtung Bindung von dieser drei Personen und vielleicht noch mehr, weil du ja noch Second-in-Command planst. Und Bindung zum einen, dass du zu denen eigentlich sehr, sehr enge Bindung hast, wenn du wechselst, damit stellst du sicher, dass die weiterhin in dem Unternehmen bleibt. Das zweite Bindung ist, weil sie ihre Karriereplanung auch weiter einen Schritt machen können. Also das ist ein Vorteil, das sehe ich. Und zweitens sagst du, dass sie auch inhaltlich nochmal aktive Vorantreiben für das Unternehmen vorantreiben können. Da kann ich auch nachvollziehen, weil traditionell, wenn man im Fußball denkt, wenn drei Stürmer an der Spitze hat, tendenziell spielt man etwas aggressiver und nicht so defensiv, wie man nur einen Stürmer hat. Das kann auch inhaltlich, kann ich auch gut vorstellen, wenn man nur einen Spitze hat, diese Spitze oder diese Führungskraft kann hauptsächlich wahrscheinlich sich nur auf die Führung konzentrieren, nicht die inhaltliche vorantreiben. Also insofern passt gut. Es gibt natürlich eine Voraussetzung, wenn man jetzt Dreierspitze hat und man braucht natürlich eine andere Infrastruktur und andere Mechanismen und Informationsaustausch mit der Headquarter. Ich glaube, heutzutage ist auch jetzt anders als vor 20 Jahren, als du gestartet hast, oder?
Ja, das ist richtig. Ich sag mal, vor 20 Jahren waren wir mehr oder weniger Einzelkämpfer. Ja, und die Hauptverwaltung hat sich da so ein bisschen zurückgehalten und gesagt, okay, wir schicken den dahin und dann mach mal. So, und wenn man natürlich jetzt diese Überlegung anstellt, auf, ich sag mal, lokales Management zu gehen, dann sind natürlich sehr viele Bedenken und Bedenkenträger in den Headquarters, die sagen, das geht ja nicht und wie sollen wir das machen? Und können wir denen denn vertrauen und. Das ist sicherlich ein Punkt, der immer wieder auf die Liste kommt. Und sicherlich muss man das berücksichtigen. So ist das ja nicht. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist es eigentlich egal, ob das jetzt ein chinesischer Manager ist oder ein Local Expat. Wir haben genug Fälle und Beispiele, wo also auch, sag ich mal, Expats nicht so funktioniert haben, wie sich das Headquarter sich das vorgestellt hat. So, deswegen denke ich, ist ganz wichtig, dass man einen Kontrollmechanismus implementiert. Das heißt, wichtig ist ja eigentlich, wie kann ich das Unternehmen in China von der Hauptverwaltung aus, in dem Sinne jetzt hier von Deutschland aus, etwas kontrollieren. Und da ist es wichtig, dass man hier eine ganz klare Anbindung auch schafft, dass das Unternehmen integriert ist in die Hauptverwaltung, also jetzt in Bezug auf Kontakt, ja, und Kommunikation, dass man also hier in der Hauptverwaltung dann auch eine Position schafft, die für das Führungsteam Ansprechpartner ist, um Dinge zu klären, um Entscheidungen zu treffen, weil wie gesagt, manchmal tun sich auch die Chinesen schwer, dann zu sagen, okay, ich kann die Entscheidung gar nicht treffen oder ich traue mich, sie nicht zu treffen. Insofern, da wird immer noch irgendwo dann vielleicht jemanden benötigt, der die letzte Entscheidung trifft. Ja, und das muss schnell gehen, da kann man oftmals nicht warten. Insofern wichtig ist auch die Entscheidungen und Kompetenzen des lokalen Managements zu definieren und festzuschreiben und darüber hinausgehende Dinge, dann, dass da ein Ansprechpartner in der Hauptverwaltung ist, das Führungsteam dann sofort ansprechen kann und der auch dann reagieren kann.
Das heißt, zu den zukünftigen Führungskonzept in China gehört auch ein sehr wesentliches Element ist der Ansprechpartner oder der Counterpart in der Headquarter, wie die auszustatten ist und welche Rolle diese Person oder diese Funktion innehat. Und das ist ein wichtiger Hinweis für die Zuhörer, für die Entscheider unter den Zuhörern. Also wir sind jetzt schon in der Implementierung, in der Umsetzung von der zukünftigen Führungsspitze in China. Und das hast du ja jetzt schrittweise vor einzuführen. Was sind für dich die wesentlichen Elemente für die Implementierung, deine Gedanken, deine Planung?
Ja, also wichtig ist, dass man ein Führungsteam hat, wo man weiß, dass die auch in diese Position hinein möchten. Das heißt, hier wichtig ist die Karriereplanung, die man frühzeitig aufsetzen sollte mit seinem Führungsteam, damit man auch weiß, dass der Mitarbeiter das auch möchte. Weil viele möchten gar nicht in diese Position, möchten nicht die Verantwortung übernehmen. Die sind froh, wenn sie vielleicht in der Position und sind in der Position glücklich. Man muss auch sehen, dass ich hatte vorgehabt, zum Beispiel den Operation Managers im ersten Schritt, der Gedanke war, ihn zum General Manager zu machen. Ja, das heißt also eigentlich eine 1-zu-1-Lösung, nur mit einem lokalen Manager. So, aber in den Gesprächen kam dann heraus, dass er eigentlich diese Verantwortung nicht übernehmen möchte und sich eher darin sieht, die Funktion eines CEO zu übernehmen, das heißt für einen Verantwortungsbereich Technik, und da fühlt er sich wohl. So, und das hat mich auch dann dazu bewegt, über dieses Team nachzudenken, weil um dem auch irgendwo Rechnung zu tragen, weil es mir wichtig ist, dass bestimmte Mitarbeiter, die sehr gute Aufgaben und sehr gute Arbeit leisten, auch die Chance haben, sich zu entwickeln. So, das heißt also, wichtig ist, man muss die Mitarbeiter kennen, man muss wissen, was sie auch wirklich im Endeffekt wollen. Man tut ihnen keinen Gefallen, wenn man sie in eine Position bringt, die sie vielleicht ja sagen, aber eigentlich sich nicht wohlfühlen. Ja, da kann man ganz einfach sagen, Life Balance ist hier in dem Fall auch wichtig, dass man das berücksichtigt und nicht einfach sagt und ihn jetzt in eine Position reinbringt und dann eigentlich nachher dann Schiffbruch erleidet. So, ein zweiter Punkt ist ganz sicherlich, wie gestalte ich die Pakete, die Incentives, wie vom Gehalt her und vom Bonussystem her, muss ich sagen, da muss man sich an den Markt anlegen. So, und da gibt es sicherlich gravierende Unterschiede zwischen Großunternehmen und Kleinunternehmen. Man muss sehen, dass man da, sag ich mal, in einem guten Bereich liegt, dass die Mitarbeiter das auch anerkennen und nicht wechseln. Wir in Suzhou haben es hier etwas nicht ganz so einfach, weil wir haben natürlich Großunternehmen, wir haben Kleinunternehmen. Insofern müssen auch die Kleinunternehmen etwas tiefer in der Tasche greifen, wie jetzt vielleicht wie auch die Großunternehmen. Aber das ist ein Punkt. Also man muss hier marktkonform sein. So, ein wichtiger Punkt ist, denke ich, die Anreizsysteme oder ein Incentive-Paket zu schnüren, was dem Mitarbeiter zugeschneidert ist. Man hat sicherlich einige Incentives, die ja überall sind. Aber was ist das Spezielle? Man muss sich hier auch fragen, wie sieht der Markt aus? Was sind die Incentives, die im Markt zur Verfügung stehen und eingesetzt werden? Und was ist für mich als Unternehmen oder was kann ich von den Kosten her, was ich kann nicht tragen, aber ganz besonders zu sehen, was motiviert den Mitarbeiter? Ja, welches Incentive-Paket ist genau das Richtige? So, und da denke ich mal, ist es ein bisschen unterschiedlich, wenn man ein Großunternehmen ist, die haben in der Regel mal festgelegte Incentives. Ja, die haben festgelegte Pakete und es ist schwierig für das lokale Management dann, ich sage jetzt mal für den Expert, da abzuweichen. Die Abweichmöglichkeiten sind relativ, in engem Raum. Und ich hatte bisher in meinen Unternehmen, die ich geleitet habe, immer die Chance, diese Incentives-Pakete zu schnüren. Natürlich in den vorgegebenen Kostenrahmen, das ist klar. So, aber ich konnte dann individuell eigentlich Pakete festlegen, die auf den Mitarbeiter zugeschnitten sind und nicht die das Unternehmen vorgibt. So, und ich denke mal, das ist mit ein Schlüssel, den sich ein, sag ich mal, Mittelständler überlegen muss, ob ich jetzt so ein festgefahrenes HR-Package anbiete, ja, oder ob ich sage, ich habe hier Flexibilität für den lokalen Manager und richte mich nach deren Bedürfnissen. Und dann habe ich natürlich eine viel größere Chance, hier den zu motivieren, wenn ich auf seine Bedürfnisse eingehen kann und sage, okay, ich packe dir das ins Incentive oder das ins Incentive. Ja. Zum Beispiel ein Thema ist Versicherung. Mhm. Vor 20 Jahren, Versicherung war kein Thema. Ja, ich sag mal, das hört sich zwar hart an, aber was ist ein Leben in China wert? Ne, wir haben das, viele, die in China sind, die wissen das. Mhm. Das ist kein nicht allzu wertvoll. So, aber inzwischen hat sich ja China sehr stark entwickelt und wir haben eine sehr gute Mittelschicht. Wir haben Chinesen, die Häuser haben, die Eigentumswohnungen haben, Autos. Das heißt also, der Lebensstandard und die monetäre Situation ist eine ganz andere wie vor 20 Jahren. Das heißt, inzwischen stellen die chinesischen Mitarbeiter auch fest, ich kann etwas verlieren. Wenn etwas nicht abgesichert ist, dann stehe ich plötzlich ganz nackig da und was passiert? So, und dann ist Schrei groß. So, und ich denke mal, dass das Thema Versicherung, ob das jetzt Krankenversicherung ist, Lebensversicherung, Unfallversicherung, sicherlich viele Unternehmen haben so etwas schon, aber ich sag mal, wirklich zugeschnitten auf den Mitarbeiter oder weiterführend auf dessen Familie. Ja, weil ich denke, man sollte nicht nur auf den Mitarbeiter gucken, sondern auch zukünftig wird es wahrscheinlich ein Blickpunkt auch auf die Familie sein, wie ich hier das Incentive-Paket schnüre. Ja, nehmen wir Schulkosten. Schulkosten für gute Schulen in China ist immens. Es ist nicht nur für die Experts, die auf ausländische Schulen gehen und internationale Schulen. Ja, für die Chinesen auf eine gute Schule zu gehen, die Kinder dahin zu schicken, das ist Priorität Nummer eins für alle, die Kinder haben. Und das kostet. So, das heißt, hier zu überlegen, wie ich hier unterstützen kann als Unternehmen, das ist, denke ich mal, auch eine Unternehmensbindung für die Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass die Attraktivität des Unternehmens für den Mitarbeiter gegeben ist.
Das heißt, neben der Rekrutierung, auch inklusive Rekrutierung der eigenen sozusagen Gewächs, und aber auch das Anreizsystem ist wichtig. Und ich will nochmal einen Punkt erwähnen, dass in Zukunft in dieser Situation, wenn das so realisiert wird, in einer Zwei- oder Dreierspitze in Zusammenspiel mit der Zentrale, wenn dort vielleicht auch ein Beirat oder ein Board-Member dann sitzt, die Zusammenarbeit hat eine Herausforderung, weil die Distanz doch sehr groß ist zwischen dem Führungsteam und der Zentrale. Vielleicht gibt es da noch keine Lösung. Das ist an sich auch schon ein Thema für sich und wie man in Zukunft diese Distanz überwindet in der Zusammenarbeit. Wie siehst du das in Zukunft?
Ja, ich denke mal, in den letzten 2 Jahren haben wir gelernt, wie das funktioniert. Ich bin, wie gesagt, jetzt seit der Quarantänezeit mehr oder weniger in Deutschland, in China. Und seit 2 Jahren. Und ich sehe auch in diesem Jahr noch nicht, dass wir Besuch aus Deutschland bekommen. Das heißt, man hat jetzt, denke ich mal, die Technik ins Leben gerufen oder verbessert, um diesen Kontakt herzustellen. Das heißt also, die Situation hat sich gegenüber früher natürlich auch wesentlich verändert, dass man die Technik jetzt hat, um die Kommunikation zu halten. Sicherlich ist das noch ein anderes Thema, ob man jetzt persönlich da ist. Ja, ich denke mal, vieles kann man machen, wie wir jetzt diesen Broadcast jetzt hier tun. Aber in Summe, denke ich mal, ist es auch wichtig nach wie vor, dass man sich trifft. Aber es wird nicht mehr so häufig sein. Früher, wenn ich daran sehe, das sehe, dann sind ständig Leute aus Deutschland nach China geflogen, um das oder das zu besprechen. Ob das jetzt nötig war oder nicht, möchte ich jetzt mal dahingestellt sein, stehen lassen. Aber oftmals ist das doch so ausgeartet, dass man viele Dinge dann touristisch genutzt hat, um das mal so zu formulieren. Ich denke mal, viele Themen können über diese Art der Technik mit Videokonferenzen und so weiter gelöst werden. Besuche sicherlich sind wichtig, weil dann auch, sag ich mal, die zwischenmenschliche Beziehung eine Rolle spielt. Man muss auch mal abends miteinander essen gehen, vielleicht mal ein Bier und ein Glas Wein trinken, dass man so diese interkulturelle Kommunikation hat und nicht nur das Geschäft. So, und das ist sicherlich wichtig, aber wie gesagt, die meisten Themen können heute eigentlich, so wie wir heute die Besprechungen jetzt hier haben, abgewickelt werden.
Vielen Dank, Thomas, für das straffe Gespräch vom Markttrends bis in die Umsetzung rein zu einem wichtigen Thema. Wie besetzt man die zukünftige Spitze Ihres China-Unternehmens oder Ihrer China-Niederlassung? Ich habe noch ein paar persönliche Fragen an dich, wenn du noch ein paar Minuten Zeit hast.
Ja, gerne. Ja,
gerne. Worüber freust du dich in den letzten Tagen und wo hast du ein bisschen Sorgen für dein Geschäft?
Ja, also insbesondere jetzt die letzten Tage. Also ich bin seit 27 Tagen in Quarantäne. Ja, viele, viele Mitstreiter wissen das. 14 Tage Hotel, 14 Tage zu Hause. Insofern freue ich mich eigentlich wieder am Montag hoffentlich mit einem Grüncode in die Firma gehen zu dürfen und meine Mitarbeiter dort zu begrüßen. So, das ist, denke ich mal, eines der anstehenden Dinge. Und natürlich auch mal wieder frische Luft zu schnappen und nur draußen zu gehen.
Definitiv.
Das ist, denke ich mal, schon wichtig. Welche Sorgen habe ich? Was mich im Moment ein bisschen umtreibt, ist halt nach wie vor die Situation in China bezüglich Covid. Ich weiß nicht, ob viele Mithörer wissen, zurzeit ist Suzhou unter Quarantäne. Das heißt also, die Mitarbeiter und auch alle, die in Suzhou leben, sind derzeit zum Teil in Quarantäne. Oder sie müssen in 48 Stunden ihre PCR-Tests machen. Das ist natürlich für das Leben natürlich schon einschneidend. Wir haben zurzeit, die Restaurants sind geschlossen, die Shopping Malls sind geschlossen. Das heißt also, ich sehe eigentlich im Prinzip, wir haben jetzt 2020, ja, wie das ganze Thema ausgebrochen ist. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil das auch Auswirkungen auf das Unternehmen hat. Zurzeit ist es so, dass Suzhou, wie gesagt, abgesperrt ist. Es gibt 63 Checkpoints und die Materialversorgung ist ein Thema und das macht mir Sorgen. Zum Glück haben wir im Januar etwas mehr aufs Lager gelegt, so dass wir also den Februar überstehen konnten. So, aber es wird jetzt eng. Aber dennoch hoffe ich, dass die Maßnahmen der Regierung mit dem 28. Februar wieder zurückgefahren werden, so dass das normale Leben, ich sage einfach mal, was wir seit 2 Jahren haben, dass sich das wieder zurückdreht und wir einige Freiheiten wieder genießen können.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit an dem 27. Tag in deiner Quarantäne und ich wünsche dir viel Spaß nach Quarantäne. Und falls von den Zuhörern jemand gibt, der gerne direkt mit dir in Kontakt kommen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
Ja, also du kannst gerne meine E-Mail mit den einblenden in unser Gespräch. So am besten erreicht man mich über E-Mail und ich werde versuchen, dann auch die Fragen dann von den Zuhörern, die dann da sein werden oder auch nicht, zu beantworten. Gegebenenfalls vielleicht auch dann E-Mail mit Telefonnummer, das geht manchmal auch schnell. Dann greife ich zum Telefonhörer und werde gerne dann Ihre Fragen beantworten.
Ja, ich packe deine Kontaktdaten, insbesondere E-Mail, in Shownotes und nochmal vielen Dank für deine Zeit und wünsche dir einen schönen Abend. Bis dann.
Ja, danke schön, Shalom, und alles Gute nach Deutschland. Und ja, den Zuhörern auch alles Gute. Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutscher KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.